Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Vorverurteilt, wenn Medien über Sachsen berichten. Schnell abgehandelt, was ihr über die IFA 2018 wissen müsst. Hype oder Durchbruch, was uns Facebook Watch bringt und Fakten statt Gefühle, wie einfacherdienst.de den Datenjournalismus bereichern möchte. Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Martin Wagner, dem Vorsitzenden der ARD-Hörfunkkommission. Rund um die IFA, da bewirbt die Initiative Digitalradio Deutschland, der unter anderem die ARD, aber auch das Deutschlandradio und auch private Sender angehören, im Rahmen einer deutschlandweiten Aktion das Thema DAB+. Und dazu sagt Martin Wagner, Zitat, den Nutzwert herauszustellen und die Vorteile von DAB+, dem Publikum näher bringen. Das ist das Ziel unserer Aktionstage. Digitalradio ist einfach, überall zu empfangen, bringt Zusatzdienste und mehr Vielfalt. Wir freuen uns besonders, dass wir auch Rückenwind von der Politik bekommen, die DAB+ als europaweiten Standard weiter vorantreibt.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Das finden wir gut, sagen wir, denn mehr Digitalradio in Deutschland heißt auch mehr Deutschlandfunk Nova für alle.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das nazifreie Medienmagazin.
Heute Abend, da kommt das Neo-Magazin Royal aus der Sommerpause zurück mit Jan Böhmermann. Und wir haben schon mal eine kleine Preview für euch, was er singen wird.
1, 2, 3, 4. Kommen Sie nach Sachsen zur Erholung und zum Chillen. Die Menschen sind entspannt hier.
Hören Sie auf, mich zu filmen.
Oh, sächsische Therme, Saxony, I love you. Keine Nazis in Sicht hier.
Sie halten die Kamera direkt auf mich zu.
Schwarz-gelbe Streifen auf weiß-grüner Fahne. So herrlich bunt sieht Sachsen aus in der
Frontalaufnahme.
Und Sachsens Polizei zeigt ihr freundlichstes Gesicht. Sachsen-Nazis nennen nein.
Das dürfen sie nicht.
Keine Nazis in Sachsen, nirgendwo im ganzen Land.
Jan Böhmermann und Mike vom LKA, oder nicht mehr vom LKA, muss man sagen, featuring, es gibt keine Nazis in Sachsen.
Ja, sie begehen eine Straftat.
Was ich mich ja frage, ne? Wie kommt eigentlich Jan Böhmermann denn dazu? Also meint da etwa jemand, dass es in Sachsen nur noch Nazis gäbe?
Haben die Medien etwa zu pauschal auf die Ereignisse in Dresden und Chemnitz reagiert? Ich würde sagen, Herr Pähler, es ist Zeit für eine kleine Medienkritik.
Sachsen kommt nämlich nicht mehr aus den Schlagzeilen. Erst behinderte die Polizei Journalisten bei der Berichterstattung über eine Pegida-Demo in Dresden und der Ministerpräsident Kretschmer verteidigte das in seiner ersten Reaktion ja auch noch. Und das war am Donnerstag in der vorletzten Woche.
Dann folgte eine Jagd auf Ausländer und Aufmärsche von Neonazis in Chemnitz, denen die Polizei teilweise hilflos gegenüberstand. Seitdem scheint Sachsen ein bisschen als Sonderzone der Bundesrepublik zu gelten. Der SPD-Politiker Johannes Kahrs sprach auf Twitter sogar von einem Failed State. Und auch einige Medien haben dem Bundesland ihren Stempel aufgedrückt.
Unsere Kollegin Vera Linz hat sich die Berichterstattung in dieser Woche dazu mal genauer angesehen. Vera, kann man tatsächlich von einem Sachsen-Bashing sprechen?
Also ich würde sagen, bei Teilen der Medien auf jeden Fall. Vor allem unmittelbar nach den Ereignissen in Chemnitz, nachdem in der Nacht zum Sonntag ein Mann getötet worden war und was dann folgte, also die Jagd auf Flüchtlinge, die Nazi-Aufmärsche in Chemnitz, das Versagen des Staates, hat natürlich die Bundesrepublik sehr geschockt. Und dieser Schock war offenbar so stark, dass reflexhaft einige Medien, statt bei der Ursachensuche ein bisschen differenziert vorzugehen, gleich ein ganzes Bundesland unter Generalverdacht gestellt haben. Und ich rede jetzt nicht von Humor oder Satire, sondern ganz ernsthaft. Ich bringe mal ein paar Beispiele. Also die Süddeutsche Zeitung schrieb am Montag Folgendes.
Die Ausschreitungen in Chemnitz beweisen, dass es in Sachsen nur einen Anlass braucht und hunderte Neonazis stehen zur Hassparade bereit.
Ein bisschen moderater titelte deutschlandfunk.de.
In Teilen der sächsischen Gesellschaft ist der Anstand verloren gegangen.
Ja, und dem Autor Jakob Augstein war das offenbar zu moderat. Der wurde in seiner Kolumne auf Spiegel Online ganz grundsätzlich, hören wir mal einen kurzen Auszug.
Wo sind wir? Chemnitz. In Sachsen. Natürlich. Immer wieder Sachsen. Sachsen ist das Problemkind unter den neuen Bundesländern. Sachsen ist tatsächlich das deutsche Ungarn. Ein Osten, der von der liberalen Demokratie des Westens nichts wissen will. Vom Westen will man dort nur das Geld, nicht die Werte.
Und mich hat das, ich muss es ehrlich zugeben, sehr geärgert. Mal abgesehen davon, dass diese Polemik auch sachliche Fehler enthält, muss man sagen, genauso wenig wie es die Ausländer gibt, gibt es die Sachsen. Und wichtiger noch, solche Klischees sind gefährlich. Also egal, um wen es sich handelt, die Angesprochenen werden in die Ecke getrieben, fühlen sich in die Ecke getrieben. Sachsen-Unkundige werden ganz paranoid. Und was mich am meisten aber auch verwundert, ist, wir haben ja solche Debatten gerade hinter uns im Zusammenhang mit Flüchtlingen, wie schädlich da Klischees sind, aber auch jetzt in der MeToo-Debatte, in der es um alltäglichen Rassismus geht, durch Verallgemeinerungen und durch falsche Bilder. Und prompt tappen einige Medien wieder in diese Falle rein. Für mich unverständlich.
Jetzt zieht ja dieses Thema immer weiter durch die Medien, weil es auch immer wieder ja zu Ausschreitungen in Chemnitz kommt. Auch heute wollten Rechte wieder aufmarschieren. Würdest du sagen, dass die Medien gelernt haben, inzwischen mehr zu differenzieren?
Ich finde ja. Also das Problem ist ja, die Klischees verstellen den Blick auf die Details und damit ist ja niemandem geholfen. Und das wurde dann, muss man ehrlicherweise sagen, ziemlich zügig erkannt, so ab Mittwoch so, zwei Tage später. Georg Löwe, Chefredakteur der Taz, hat zum Beispiel auf der Titelseite Folgendes kommentiert.
Dieses wunderbare Bundesland mit all seiner Kultur, seiner demokratischen Tradition und seinem Aufbruchsgeist verdient mehr.
Und das denke ich auch. Die Medien müssen differenzieren und sehr umsichtig mit Verallgemeinerungen umgehen. Das wurde dann auch getan, zum Beispiel auf Spiegel Online. Zwei Tage später hat man dann auch schon genauer hingeguckt, was ist Chemnitz noch. Vor allem aber ist genauso wichtig, finde ich, dass sie den Blick weiten und sie dürfen nicht so tun, als wäre das ein rein sächsisches Problem. Natürlich muss das Versagen von CDU-Ministerpräsidenten aufgeklärt werden, die ja schon seit Jahren rechtsextreme Umtriebe gerne mal durchwinken oder dass auch die Polizei nicht entschieden genug durchgreift. Das haben auch Freunde von mir in Dresden zum Beispiel erlebt. Aber man muss auch zeigen, diese Vorfälle betreffen eben auch das ganze Land. Also zu fragen ist, warum die Bundes-CDU so lange dazu geschwiegen hat, was in ihrem Land Sachsen, also in ihrem Landesverband passiert oder wie man die Zivilgesellschaft unterstützen kann. Der SPD-Politiker Martin Dulich, stellvertretender Regierungschef in Sachsen, hat das im ARD-Mittagsmagazin am Dienstag gefordert.
Uns hilft vor allem, wenn wir eben auch erfahren, dass man uns bei dieser Arbeit auch außerhalb von Sachsen unterstützt und nicht nur ein Urteil über dieses Land spricht.
Und ich finde, darum muss man eben den Blick weiten, auch noch, weil rechtes Gedankengut nicht nur in Sachsen Oberwasser hat. Es gäbe viel zu viele Mitläufer und zwar deshalb, weil die Politik, so Umfragen, ein Vakuum zugelassen habe. Das kommentiert Tim Herden in den ARD-Tagesthemen.
Je nach Politikbereich trauen ein Viertel bis ein Drittel der Befragten allen Parteien nicht mehr zu, Probleme zu lösen. Der Protest dagegen landet in zweistelligen Ergebnissen bei der AfD, egal übrigens, ob in Ost- oder Westdeutschland.
Naja, nun ist die differenzierte Berichterstattung das eine. Das andere ist ja auch, dass sich die Medien ja immer wieder fragen, wie knackt man dieses Gedankengut von AfD und Pegida auf, also von denen, die ja auch Mitläufer sind bei solchen Aufmärschen beziehungsweise die schweigende Mehrheit darstellen. Wie wenig die AfD etwa in sozialen Fragen zu bieten hat, das zeigt ja auch das viel gelobte ZDF-Sommerinterview mit Alexander Gauland vom 12. August. Kann so eine Entzauberung helfen, deiner Meinung nach?
Das wird, denke ich, schwierig und ich glaube, das wird auch nochmal ein großes Thema für die Medien werden in den nächsten Wochen und Monaten, nämlich warum Skandale wie dieses AfD-Interview mit Gauland oder andere Skandale eben kaum die Anhänger beeindrucken, hat jetzt eine Studie der Soziologen Holger Lenkfeld und Clara Dilger gezeigt. Die haben festgestellt, dass den AfD-Anhängern vor allem eines wichtig ist, und zwar völlig egal, wie gut oder schlecht es ihnen wirtschaftlich geht, nämlich, dass keine Flüchtlinge in Deutschland sind. Und die Welt zum Beispiel hat aus dieser Studie zitiert.
Es geht diesen Bürgern nicht einfach um mehr Geld und um mehr soziale Sicherheit, sondern immer auch darum, dass es keine Flüchtlinge gibt, die ihnen davon etwas streitig machen könnten.
Und diese Haltung stellt, glaube ich, auch die Medien nochmal vor völlig neue Fragen, wenn man sieht, dass man eben mit rationalen Argumenten wahrscheinlich nicht sehr weit kommen wird.
Die Medien und die Berichterstattung über Chemnitz und die AfD. Eine Einschätzung von Vera Linz. Hierbei Was mit Medien?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Das Messemagazin.
Es ist Ende August, Herr Pell, hast du schon mal auf deine Uhr geguckt?
Ja.
Heißt, es ist IFA-Zeit.
Yeah.
Morgen beginnt in Berlin die internationale Funkausstellung das ist ja immer so ein bisschen staubig, ne? So wie sie so wirkt, aber so denken wir natürlich nur hier in Deutschland über die Messe.
Denn international, da ist sie eine der wichtigsten Messen, die ja übrigens so Ende August auch schon kurz vor dem Weihnachtsgeschäft ist. Und Dennis Horn, der hat sich schon heute auf der IFA umgesehen und ist jetzt bei uns, bei Was mit Medien. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wenn es jetzt nach der IFA geht, ne, dann ist ja quasi das Fernsehen noch lange nicht tot. Denn in jedem Jahr sind neue Fernsehgeräte mit das wichtigste Thema. Was gibt es da in diesem Jahr zu sehen?
Ja, 8K vielleicht, also achtfaches HD und flacher. So.
Andere wichtige Themen?
Smart Home wieder, also da wird jetzt alles so miteinander vernetzt. Künstliche Intelligenz ist jetzt überall drin, so, das halt.
Okay, und also irgendwie medial vielleicht noch was Wichtiges, also jetzt so für uns als Medienmagazin?
Nö, eigentlich nicht, nee.
Gut, alles was ihr zu IFA wissen musstet, haben wir zusammengefasst mit Dennis Horn. Sollen wir zum nächsten Thema kommen, Dennis?
Ja, können wir machen. Lass machen. Ja.
Denn Neuigkeiten gibt es nicht auf der IFA, sondern woanders. Nämlich ein neues Produkt, über das wir mit euch reden wollen. Was das taugt, was es nicht taugt. Ein Videodienst, den Facebook heute weltweit gestartet hat. Facebook Watch ist der Name. Und er könnte schon jetzt in eurer Facebook-App auftauchen als eigener Button. Und zwar, wenn ihr Android-Nutzer seid, die iPhone-Nutzer folgen in den kommenden Tagen. Dennis, du hast Facebook Watch schon getestet. Was genau steckt dahinter?
Also es ist ein neuer Bereich in deiner Facebook-App. Da findest du zwei Dinge. Erstens eine Watchlist. Das sind so die Facebook-Seiten, denen du irgendwann mal ein Gefällt mir spendiert hast und eben deren Videos. Und unten drunter gibt es einen Feed mit Empfehlungen für weitere Videos. Und dafür ist wieder mal ein neuer Algorithmus im Einsatz, der dafür auch die eigenen Sehgewohnheiten analysiert.
Klingt aber jetzt ja schon so ein bisschen, wie heißt es nochmal, YouTube?
Ja, das hat Instagram ja auch schon vorgemacht. Da gibt es IGTV seit zwei Monaten. Das ist so ähnlich wie Facebook Watch. Beide sind aber erstens direkt für Smartphone auch entwickelt, also für eine mobile Welt. YouTube kommt ja ursprünglich vom Desktop, ist nicht vom Smartphone aus gedacht und manchmal ein bisschen schwerfälliger. Und Facebook Watch und IGTV sind ein bisschen mehr social als YouTube. Es gibt bei Facebook Watch zum Beispiel eine Funktion, die sich Watch Party nennt. Da kann ich Videos zusammen mit Freunden gucken, dazu chatten. Und damit will sich Facebook eben abgrenzen.
Warum setzt Facebook jetzt so stark auf Videos?
Weil die laut Facebook sehr erfolgreich sind. Also Facebook Watch ist ja kein ganz neuer Dienst. Der hat in den USA einen Testlauf schon hinter sich von so etwa einem Jahr. Und da hat sich der Videokonsum seitdem verneunfacht. Und laut Facebook gibt es auch mehr und mehr Leute, die Videos unterwegs gucken oder auch produzieren mit dem Smartphone eben. Das ist jetzt einfach die Strategie von Facebook, auf Videos zu setzen und ihnen so auch mehr Platz zu geben.
Bevor wir gleich über den Newsfeed sprechen, ja, ich denke mal ganz kurz ein bisschen zurück. So Anfang des Jahres, was Facebook dazu ein Thema gesagt hat. Da haben sie gesagt, oh, wir finden es ein bisschen doof, dass die Leute immer so passiv konsumieren, das macht sie unglücklich. Also schreiben wir die Zeiten, an denen Videos oder die Anzahl der Videos, die im Feed ausgespielt werden, zurück. Und jetzt heißt es auf einmal wieder mehr Videos.
Ja,
ich bin irritiert.
Zumindest indem Facebook das jetzt ein bisschen mehr social macht. Indem zum Beispiel Möglichkeiten geschaffen werden sollen, auch mit den Videos stärker zu interagieren. Sich Creators, wie das jetzt heißt, früher hätte man gesagt, bei YouTube YouTuber an Bord zu holen. Einen direkten Austausch zu ermöglichen. Mhm. Wir werden sehen, wie das am Ende funktioniert. Aber der Ansatz ist zumindest mehr als nur passiver Konsum.
Jetzt hat Daniel das Stichwort Newsfeed ja gerade schon genannt. Diese Veränderungen jetzt, was bedeutet das für den Newsfeed? Also wenn Facebook ja jetzt eben doch so auf Videos setzt?
Also er ist nach wie vor zentral. Wenn ich Facebook öffne, kommt der Newsfeed und eben nicht Facebook Watch. Am Desktop sowieso, denn Facebook Watch ist erst einmal vor allem für die mobile Welt entwickelt. Aber je mehr das Publikum die Videoinhalte annimmt und Facebook eben die Strategie auch daraufhin ausrichtet, desto schwerer haben es natürlich Fotos, Links, Text. Das war auch bisher im Newsfeed so, dass Videos schon, auch wenn Facebook da auch mal abgestuft hat, weit vorne lagen, was auch Reichweiten angeht, bei Seiten, die viele Videos gepostet haben. Also verkürzt kann man aus meiner Sicht schon sagen, dass Facebook Watch schon auch eine Konkurrenz für den eigenen Newsfeed ist. Ein bisschen ähnlich ist es bei Instagram. Da gibt es seit einer Weile ja die Story-Funktion ganz oben in der App. Wird von vielen Leuten genutzt und zwar von so vielen, dass da langsam die Übersicht flöten geht über all die Stories. Und wenn man da mehr Übersicht reinbringen möchte, den Stories mehr Platz einräumen will, leidet automatisch auch der Newsfeed darunter. Also was dessen Zukunft angeht, bei Facebook, bei Instagram, das wird schon spannend.
Wird Facebook denn für Facebook Watch auch eigene Inhalte herstellen? Also zum Beispiel, so wie wir das von Netflix oder Amazon kennen?
Also Facebook will schon eigene Inhalte herstellen, erstmal aber nur in den USA und zwar für ein dann weltweites Publikum. Dass das in Europa und in Deutschland so nicht passiert oder jetzt noch nicht passiert, hat auch einen Grund. Facebook beharrt ja immer darauf, dass es kein Medienunternehmen ist, sondern Plattform und sagt dann etwas vereinfacht immer, wir stellen hier nur die Plattform bereit und was unsere Nutzer hier treiben, ist deren Sache. Und wenn Facebook aber als Medienunternehmen eingestuft würde, dann würden ganz andere Haftungsregeln für Inhalte gelten. Und das will Facebook vermeiden und auch allen anscheinen, ein Medienanbieter zu sein. Und stattdessen will es eben einzelne Videoanbieter unterstützen mit Tools und Know-how. Dazu gehören zum Beispiel Promiflash oder Borussia Dortmund, die jetzt zum Start mit an Bord sind. Die können dann mit Werbespots Geld verdienen, die Facebook in ihren Videos platziert.
Was meinst du, bedeutet denn jetzt diese Plattform für YouTuber oder Creators, wie man sie ja jetzt heute nennt?
Die will Facebook damit auf jeden Fall ansprechen, sagen sie auch sehr offensiv. Bei IGTV von Instagram ist es auch so. Also die Frage, ob vielleicht ein paar YouTuber rüberwechseln, die kann man sich schon stellen. Das wird interessant zu beobachten. Es gibt nämlich unter den YouTubern auch eine gewisse Unzufriedenheit. Die klagen oft darüber, dass sie bei der Google-Tochter immer weniger Geld ausgeschüttet bekommen von den Werbeeinnahmen. Jetzt gibt es IGTV aber auch schon seit 2 Monaten und dieser Dienst startet sehr behäbig. Mhm. Also das hat TechCrunch vor ein paar Tagen geschrieben, ein Tech-Magazin. Die Abrufzahlen der Videos dort sind wohl dürftig. Die Zahl der Nutzer, die sich die spezielle IGTV-App, die gibt es auch nochmal einzeln installieren, ist stark zurückgegangen. Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, wie Facebook gerade, mit welcher Macht Facebook gerade versucht, diese Videoangebote in den Markt zu drücken. Also es ist lange her, dass Facebook eine zentrale Funktion, neue Funktion auf so breiter Basis für alle Nutzer zur selben Zeit an den Start gebracht hat. Das war vor über 10 Jahren der Newsfeed.
Ich bin ehrlich gesagt aber sehr skeptisch, ob das auch am Ende so einen Platz einnehmen wird oder so eine Wichtigkeit, was der Newsfeed vielleicht in den letzten 10 Jahren wird, dass sowas vielleicht sowas wichtig wird in den nächsten 10 Jahren. Weil, also erstmal, Facebook hat ja sehr, sehr viel gestartet. Also wir haben über viele Produkte mal geredet und aus vielen ist einfach nichts geworden. Also viele Apps, die klammheimlich wieder eingestellt worden sind, einzelne Bereiche, die man, auch wenn sie schon eigentlich aus dem Teststadion raus waren und dort doch wieder zurückgenommen worden sind. Aber was ich hier sehe ist, wo ich mich echt wundere, gerade hier wird ja auch eindeutig, auch wenn es da Social-Komponenten gibt, wieder so auf Verweildauer, möglichst lange Nutzungsdauer gesetzt. Und das widerspricht ja eigentlich total der Philosophie, die so als Marschrichtung für dieses Jahr ausgegeben wurde. Ich bin sehr skeptisch.
Ich bin zumindest gespannt. Also ich glaube, so eine Hop- oder Top-Geschichte wird das nicht, ne? Newsfeed tot, nur weil da jetzt irgendwie Videos reingepusht werden. Aber wenn da ein neues Angebot reinwächst und einigermaßen angenommen wird, wird sich Facebook dadurch auf jeden Fall verändern und breiter aufgestellt. Und das würde aus meiner Sicht nur deren Strategie oder Philosophie als Plattform gerecht werden, nämlich ein riesiger Ort, in dem ich Facebook auf sehr unterschiedliche Art und Weise dann auch nutzen kann. Aber schnell wird das nicht gehen und hopp oder top auch nicht.
Sagt Dennis Horn zum Videodienst Facebook Watch, der heute an den Start gegangen ist.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das datengetriebene Medienmagazin.
Herr Pähler, ich würde bevorzugen, was mit Medien, das dateninformierte Medienmagazin. Sachsen und die Medien, das war ja schon gerade unser Thema. Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, das schauen wir uns jetzt einmal durch die Datenbrille an. Hast du deine dabei, Herr Pähler?
Aber sowas von, natürlich, Daniel. Und unsere Frage, die wir stellen, können die aktuellen politischen Entwicklungen in einigen Teilen Deutschlands durch Daten vorhergesagt werden? Ja, das sagen die Datenjournalisten Simon Pfeiffer und Anjo Peetz. Sie haben nämlich analysiert, ob es einen Zusammenhang zwischen den ehemaligen NPD-Hochburgen und den heutigen AfD-Gebieten gibt.
Tja, über diese Analyse wollen wir jetzt nicht nur mit den beiden reden, sondern auch mit ihrem noch jungen Datenprojekt, mit einem Medienprojekt. Der heißt Einfacher Dienst. Könnt ihr im Netz auch euch anschauen, www.einfacherdienst.de. Und damit wollen sie vielleicht sogar eine deutsche Variante des international ja sehr angesehenen Datenprojekts 538 von Nate Silver etablieren. Sie sind uns jetzt zugeschaltet, nämlich aus den BBC-Studios in London. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, was habt ihr euch, bleiben wir erstmal nochmal beim Thema Sachsen, AfD und so weiter, genau bei eurer Analyse angeschaut?
Ja, im Beitrag eben wurde ja schon kurz angesprochen, dass Klischees vielleicht den Blick auf die Details versperren, aber vielleicht auch da einen davon abhalten, den Blick einmal auszuweiten. Und das war so ein bisschen unsere Frage. Wir haben uns gefragt, im Moment blicken alle Richtung Chemnitz und fragen sich, für was steht dieser rechtsradikale Kern, der dort auf der Straße war? Steht er für eine rechte sächsische Gesellschaft oder steht er vielleicht noch für etwas anderes? Wir haben uns angeschaut, wie die NPD-Bundestagswahlergebnisse in den Wahlkreisen in den Jahren 2005 bis 2013 mit den AfD-Bundestagswahlergebnissen der letzten Bundestagswahl zusammenhängen. Und was wir herausgefunden haben ist, dort, wo 2005, 2009 und 2013 die NPD verhältnismäßig stark war, wurde im vergangenen Jahr sehr stark, sehr viel AfD gewählt. Das heißt, diese Wahlkreise haben Eigenschaften, das können kulturelle Eigenschaften sein, also angelerntes Denken und Handeln, rechtes Denken und Handeln. Das können auch sozioökonomische Eigenschaften sein, die dazu führen, dass dort nicht nur Rechtsextremismus, sondern auch Rechtspopulismus auf fruchtbaren Boden stößt.
Was kann man denn jetzt eurer Meinung nach mit diesem Ergebnis anstellen und weiter? Was kann man damit machen letztendlich?
Wichtig ist auch zu sagen, dass es sich eben um eine Korrelation handelt, einen statistischen Zusammenhang, ein Muster und eben nicht um Kausalität. Man kann also nicht direkt von den NPD, den vergangenen NPD-Wahlerfolgen auf die heutigen AfD-Wahlerfolge schließen oder diese eben in die Zukunft spinnen, sondern man kann festhalten, wo rechtsextreme Parteien, zum Beispiel die NPD, florieren, tun dies auch rechtspopulistische Parteien.
Und das könnte einem dann einen Hinweis geben, wenn man sich andere Bereiche zum Beispiel auch anschaut.
Ja, ich glaube, besonders spannend ist genau eine Debatte wie die aktuelle um Chemnitz. Einerseits ist das eine Antwort auf den Punkt, dass das sozusagen nur ein kleiner radikaler Kern ist. Unsere Daten zeigen, ein kleiner radikaler Kern, der steht immer auch, oder zumindest in Deutschland sehr, sehr stark, für ein größeres gesellschaftliches Potenzial. Der ist also durchaus ein Zeichen dafür, dass dort fruchtbarer Boden für auch breiteren Rechtspopulismus besteht. Also etwas, das man adressieren muss. Und gleichzeitig weisen die Daten eben darauf hin, das ist kein rein sächsisches Problem. Das heißt, wenn wir uns jetzt Gedanken darüber machen, inwiefern zivilgesellschaftliches Engagement oder auch politische Maßnahmen so einem Rechtsextremismus und dann eben auch Rechtspopulismus vorbeugen wollen, dann müssen wir über Sachsen hinausblicken.
Hat euch das Ergebnis überrascht, beziehungsweise wie haben diese Daten euch schlauer gemacht rund um das Thema?
Das Ergebnis haben wir ein wenig erahnt. Allerdings ist dann natürlich auch immer interessant, wie stark dieser Zusammenhang eben dann tatsächlich ausfällt. Mit der AfD und eben den vorherigen NPD-Wahlergebnissen ist es so, dass keine andere politische Partei, die eben im ganzen Bundesgebiet antritt, mit ihren Ergebnissen einen so starken Zusammenhang mit den AfD-Ergebnissen 2017 hat, wie die NPD es eben tut. Bemerkenswert ist auch, dass dieser Zusammenhang zwischen der AfD 2017 und den NPD-Erfolgen stärker ist als der zwischen den AfD-Erfolgen 2017 und den Ergebnissen der AfD selber bei der Bundestagswahl 2013. Das könnte also auf die Verschiebung der Partei von einer Partei der Euroskeptiker, die sie 2013 vielleicht noch war, hin zu einer Partei, die dem Rechtspopulismus zuzuordnen ist, zwischen 2013 und 2017 zeigen könnte.
Wer sich jetzt für noch mehr Details interessiert, der findet eure ganze Analyse auf einfacherdienst.de. Das ist euer neues datenjournalistisches Projekt, das ihr gestartet habt. Lass uns darüber tatsächlich jetzt mal etwas intensiver sprechen. Was steckt hinter diesem Projekt?
Gerne, genau. Der Einfache Dienst ist ein Datenjournalismusprojekt, wie schon gesagt. Wir sammeln und ordnen quantitative Daten, systematisieren diese, um sie dann erklärend mit dem aktuellen Geschehen in Deutschland zu verknüpfen. In erster Linie geht es uns um Politik, aber wir behandeln eben auch Themen aus dem Bereich Kultur, Sport und Wirtschaft. Der Einfache Dienst, das sind wir zwei, Simon Pfeiffer und Anjo Peetz. Und der dritte im Bunde ist Paul Oswald, der heute sozusagen außerdienstlich unterwegs ist und nicht mit nach London reisen konnte. Unser klares Vorbild ist, wie auch schon gesagt, 538 von Nate Silver, der ursprünglich in der Baseball-Statistik hantiert hat, Stichwort Moneyball, und dann zu Wahlprognosen und zum Datenjournalismus überging.
Zu unserem Fokus kann man vielleicht noch sagen, Nate Silver und 538, die machen zum Teil sehr, sehr fortgeschritten statistisch auch sehr komplexe Auswertungen. Unser Fokus liegt in der Tendenz eher auf einfacheren, zum Teil deskriptiveren Statistiken, mit dem Ziel, schneller auf aktuelles Tagesgeschehen reagieren zu können und die Dinge zu zeigen und greifbar zu machen, die wir in der gesellschaftlichen Debatte zum Teil glauben zu wissen oder glauben zu spüren und diese zu hinterfragen und entweder zu zeigen, ja, hier liegen wir richtig, das ist vielleicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, oder zu zeigen, Moment, die Sachverhalte liegen eigentlich ganz anders, als das hier in der gesellschaftlichen Debatte angenommen wird.
Wir haben ja eben auch schon gesagt, ihr seid aus London zugeschaltet. Das liegt daran, ihr seid an der Uni in Oxford. Was ist genau euer Background?
Genau, wir sind zwei Kommilitonen und wir haben in den vergangenen 2 Jahren internationale Beziehungen, internationale Politik studiert. Paul Ostwald wird diesen Studiengang auch jetzt im Herbst aufnehmen. Über die vergangenen 2 Jahre haben wir immer mit der Idee gespielt, ein solches datenjournalistisches Projekt zu starten. Und im November letzten Jahres war es dann soweit.
Was ganz spannend ist, unsere Profile gehen dadurch, dass wir noch Beitragende integrieren. Also wir haben noch ein Contributor-Netzwerk, das mit Leuten aus ganz unterschiedlichen thematischen Feldern und Studienfächern bestückt ist. Diese tragen Beiträge bei und das bauen wir gerade immer mehr aus. Da sind wir auch sehr daran interessiert, mit weiteren Autoren in Kontakt zu kommen. Diese sorgen dafür, dass unser Profil auch über das politische Feld hinaus erweitert wird.
Ja, wer jetzt was mit Medien machen möchte, was mit Datenmedien in Kontakt stellen, stellen wir gerne her. Ich fand etwas Interessantes, was ihr bei eurem Konzept gerade erwähnt habt, das Thema, Stichwort tagesaktuelle Themen oder Agenda-Themen. Wenn ich über Datenjournalismus in Deutschland nachdenke, da fällt mir immer an, das sind ja immer eher so Projekte zu Themen, die nicht nach einer Woche wieder schlecht sind. Das sind so Leuchtturmprojekte, die man auch gerne mal zum Preis einreicht. Also geht es euch auch da so ein bisschen darum, den Datenjournalismus in Deutschland so in die Tagesmedien zu holen?
Also wir sind sehr begeistert vom deutschen Datenjournalismus. Das muss man sagen. Wir haben eine Kategorie auf unserer Website, beste Stücke, in der wir etwa 2 wöchentlich diese ganz großen Juwelen, die dort auch immer wieder veröffentlicht werden, herausgreifen und sagen, schaut mal hier, das sind ganz tolle, spannende Artikel. Aber ich glaube, wir sehen das ein bisschen ähnlich. Diese Projekte sind, weil sie eben toll recherchiert sind und auch wunderbar visualisiert sind, oft sehr umfangreiche Zusammenhänge zeigen, sehr aufwendig und brauchen deswegen eine bestimmte Zeit. Der Vorteil ist, die können Sachverhalte umfassend darstellen. Der Nachteil ist, die Reaktionszeit ist naturgemäß einfach nicht zu halten für absolut tagespolitisches Geschehen. Und in dieser Nische sehen wir uns ein bisschen. Also, wenn etwas passiert, zu sagen, hey, welchen Datensatz können wir uns anschauen? Das heißt nicht, dass wir nicht auch größere und über aktuelle Geschehen darstellen, aber unser Fokus liegt schon auf den Punkten, bei denen wir mit relativ schlanken Recherchen etwas zur Debatte beitragen können.
Jetzt habt ihr gerade gesagt, ihr seid begeistert vom deutschsprachigen Datenjournalismus, aber wenn ihr auf diesen Bereich mal schaut, den deutschsprachigen Datenjournalismus, was fehlt euch trotzdem noch?
Ich glaube schon dieser Punkt des sehr tagesaktuellen. Mhm. Dort merken wir, die Debatte ist oft zu wenig von Zahlen getrieben, gerade bei so Fragestellungen, die neu aufkommen. Dort gibt es dann, wenn es Daten gibt, den Rückverweis auf die Vergangenheit, aber so die ganz aktuelle Recherche, die fehlt da manchmal.
Häufig ist es unseres Erachtens auch so, dass vielleicht so eine gewisse Social-Media-Affinität fehlt. Es gibt zum Beispiel von der Berliner Morgenpost eine ganz tolle Ausarbeitung zu einem ähnlichen Thema, wie wir es vorhin besprochen haben, also rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien in Deutschland, wo es eben eine Deutschlandkarte gibt, die bis auf die Gemeindeebene seit 1990 alle Ergebnisse solcher Parteien visualisiert. Das ist eine super Ressource, die man hätte in diesen Tagen aufgreifen können. Soweit wir das verfolgt haben, wurde das nicht nochmal neu veröffentlicht oder neu kommentiert, leider.
Stimmt, das ist dann auch nochmal interessantes Kontextmaterial zur aktuellen Berichterstattung, die man dann wieder aus der Schublade rausholen kann.
Ganz genau.
Ja, nochmal, man sich dem Thema ganz anders nähern kann. Was inspiriert euch denn, wenn ihr mal so international auf die Datenjournalismus-Szene schaut, was es vielleicht hier bei uns nicht gibt?
Also einerseits ist das ganz sicher 538, die machen schon wirklich großartige Arbeit. Das muss man sagen, ganz besonders natürlich im Bereich des Election Forecasting oder des Polling, die ganzen Modelle, die dort gebaut werden, auch in der Darstellung jetzt für die Midterms in den USA ist das wieder großartig. Ein gutes Beispiel für etwas Unkonventionelleres ist das Projekt The Pudding, die jetzt gerade Visual Essays gestartet haben, bei denen die ganz unterschiedliche Themen behandeln und in Statistiken und Graphen in einer ganz besonderen Art und Weise darstellen und wirklich es schaffen, Inhalte ganz neu zu vermitteln.
Wir schauen gleich vielleicht nochmal ein bisschen weiter auf konkrete Beispiele, aber vielleicht könnt ihr nochmal sagen, euer Projekt, einfacher Dienst, womit oder wohin wollt ihr mit dem Projekt?
Also wir sind ganz froh, dass das Label Projekt gerade dran steht, denn das ist ja so ein bisschen alles und nichts. Im Moment ist es für uns das, womit wir die allermeiste Zeit verbringen und wir sind sehr froh drum, denn es macht großen Spaß und das ist erstmal die Prämisse, unter der wir jetzt weiterarbeiten. Also zu versuchen, wieder spannende Recherchen zu veröffentlichen, an interessanten Themen zu arbeiten, ganz besonders unser Contributor-Netzwerk auszubauen und mit weiteren Redaktionen in Kooperationen zu kommen. Ich glaube, das ist so die Richtung, in die wir uns im Moment bewegen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Das einfache Medienmagazin. Zwei der Gründer von einfacherdienst.de sind heute bei uns, Simon Pfeiffer und Anjo Peetz. Wir tauchen mit euch weiter ein in die Welt des Datenjournalismus.
Was uns aufgefallen ist, als Journalist, da kann man auch viel für seine eigene Arbeit und auch vielleicht auch seine eigene Karriere lernen. Im Zuge des neuen Spiegel-Chefredakteurs Steffen Klusmann, da habt ihr euch ja mal, ich sag mal, den Verschleiß von Chefredakteuren in den Medien angeschaut. Gefühlt sind Chefredakteurspositionen Schleudersitze. Bestätigen das die Daten? Was sagen die?
Also, was man sagen kann von den Daten ist, es gibt sehr lange Amtszeiten. Da gehört zum Beispiel Giovanni Di Lorenzo dazu oder Stefan Aust. Und es gibt eher kürzere Amtszeiten. Und diese eher kürzeren Amtszeiten sind in den letzten Jahren öfters vorgekommen. Wenn man auf diese große Übersicht, wenn man so eine große Übersicht gebaut, wann gab es wo Wechsel, da sieht man das doch recht deutlich. Es ist natürlich schwer, in diese Redaktionen irgendwie hineinzuschauen und was dafür herauszufinden, was da jetzt genau die Zusammenhänge sind. Aber wir haben das ja im Zuge des Spiegelwechsels recherchiert. Das ist kein Einzelfenomen. Also diese Wechsel sind auch bei anderen Zeitungen häufig geworden.
Ich würde mit euch gerne nochmal über ein anderes Thema aus diesem Sommer sprechen, auch ein Medienthema. Wir haben es sogar schon Anfang der Stunde gehört, hier in einer Stunde was mit Medien. Es ging um die Sommerinterviews bei ARD und ZDF und auch da das Gauland-Interview. Ihr habt euch die Sommerinterviews auch genauer angeschaut, analysiert und daraus Daten gezogen. Was kam da heraus bei eurer Analyse?
Also in dieser Analyse haben wir uns die Sommerinterviews quasi mit der Stoppuhr in der Hand angeschaut. Man kann sich das vorstellen, wenn man die alle ein paar Mal sieht, wird das mit der Zeit ein ziemlicher Politikwirbel, in dem man sich da begibt. Und das Ziel war, einem Gefühl nachzugehen, was wir beim Schauen der Sommerinterviews hatten. Nämlich, es geht sehr viel um Flucht, Asyl und Migration. Wir haben dann alle Sommerinterviews geschaut und einen Artikel veröffentlicht vor dem Interview mit dem ersten Interview mit Horst Seehofer. Da war das letzt vergangene Interview gerade das mit Alexander Gauland gewesen, das auch von Extra 3 satirisch aufbereitet wurde, über seinen Fokus auf das Thema Flucht, Asyl und Migration. Und was wir herausgefunden haben, war, von 2 Stunden und 40 Minuten, die diese Sommerinterviews bis zu diesem Zeitpunkt insgesamt gesendet wurden, wurde über eine Stunde, das heißt mehr als ein Drittel, nur über Flucht, Asyl und Migration gesprochen.
Und das steht eben in einem großen Gegensatz zu den Umfragen, die ARD und ZDF selber veröffentlichen und den Auftrag geben, in denen es um die Probleme, die wahrgenommenen Probleme der deutschen Wählerinnen und Wähler geht. Auf diesen Umfragen landen regelmäßig Themen wie Pflege, Gesundheit, Sicherung im Alter und Bildung auf den obersten Plätzen. Bei den Sommerinterviews allerdings kamen all diesen Themen nur sehr wenige Sekunden zu. Also wir sprechen hier von 10, 20, 30 Sekunden jeweils.
Das heißt also, was kann ich da als Journalist mitnehmen? dass in dem Fall die Journalisten sich eher so von der Medienagenda haben treiben lassen in ihrer Fragestellung, als jetzt von dem, was den Zuschauern bei einer offenen Befragung wichtig ist?
Also, wie das dazu genau kam, ist natürlich schwer für uns nachzuvollziehen, ich hatte beim Schauen der Interviews das Gefühl, die Redaktionen haben immer wieder eine interessante Schneise gefunden, um über Flucht, Asyl und Migration zu sprechen und das dann auch immer wieder zum Thema gemacht. Das ist auch sozusagen im Prozess zu verstehen. Und es ist natürlich nur eine Vermutung, wie es wirklich abgelaufen ist, können wir nicht sagen. Allerdings, und das sind die drei Probleme, die wir hier sehen und zu denen wir kommen. Das erste ist, es gab diesen unglaublichen Fokus auf diese Thematik Flucht, Asyl und Migration, die ja ein klassisches Thema der rechtspopulistischen AfD ist. Zweitens, andere Themen, gerade die, bei denen die AfD vielleicht thematisch schwächer aufgestellt ist und bei denen andere Parteien seit Jahrzehnten interessante Lösungen erarbeiten, kam kaum vor. Das heißt, man hatte so dieses Gefühl, na, da wird gar nicht über das gesprochen, was vielleicht die Menschen interessiert, also Pflege oder Gesundheit oder Wohnungsbau. Und das dritte Problem war dann, in dem Umgang mit der AfD und sozusagen in dem entstehenden Bewusstsein, dass man diesen starken Fokus auf Flucht, Asyl und Migration hatte, kam dann das Alexander Gauland-Interview geführt von Thomas Walde, in dem dieser sich entschieden hat, mit dem gar nicht über Flucht, Asyl und Migration zu sprechen, sondern über lauter Sachthemen. Und das hatte die ironische Wirkung, dass sozusagen mit den Hauptvertretern dieses Fokuses nicht über dieses Thema Flucht, Asyl und Migration gesprochen wurde, was sicher einige dort mit Geschmäckle sozusagen wahrgenommen haben. Und andererseits, dass sich beispielsweise Alexander Gauland als Klimaleugner, das als zweiter Politiker überhaupt in dieser Reihe zum Thema Klimawandel äußern konnte. Dass also dieses Thema von jemandem besprochen wurde, der es eben gerade nicht behandelt hat und somit eben vielleicht gerade an falscher Stelle aufgenommen wurde.
Wenn jetzt Analysen wie diese machen ja im Grunde erstmal auch Dinge sichtbar, da kann man ja dann seine Lehren rausziehen. Wie ist das denn überhaupt, also wenn wir sogar auch die vorherige Analyse mal nochmal dazu nehmen, beides ja Analysen, die sich mit den Medien als solchen selbst beschäftigen. In welcher Form habt ihr auch Reaktionen auf eure Analysen aus der Medienszene bekommen?
Gerade auf das Sommerinterview-Thema, was wir auch laufend bearbeiten, also wir haben es ursprünglich vor einigen Wochen veröffentlicht und mit jedem neuen Sommerinterview werten wir dieses eben neu aus. Gerade beim Sommerinterview-Thema kam sehr viel Resonanz, sowohl als aus der Politik, aber auch ganz besonders aus den Medien. Thomas Walde selber hat sich über Twitter bei uns gemeldet. Mit ihm haben wir uns kurz ausgetauscht zu den methodischen Herausforderungen einer solchen Aufstellung, einer solchen Auswertung. Die Zuordnung der verschiedenen Gesprächsteile zu einem bestimmten Thema ist natürlich auch nicht immer eindeutig, sondern es kommen verschiedene Themen in Frage, aber das haben Simon und ich eben in sehr enger Abstimmung gemeinsam besprochen, die Stellen häufig geschaut und grundsätzlich sind wir sehr zufrieden mit unserem Ergebnis.
Mit welcher Intention geht ihr denn daran? Wollt ihr einfach Dinge sichtbar machen, die vielleicht nicht so offensichtlich sind, aber wo man einfach so das Bauchgefühl hat, dass das tatsächlich eine Rolle spielen kann? Oder wollt ihr am Ende sogar auch richtig eine Veränderung irgendwie auslösen?
Also ich glaube, uns ist wichtig, die Debatte anzustoßen. Und das ist mit den Sommerinterview-Fragen, denke ich, zum Teil gelungen. Denn es war so im Umlauf, diese Thematik. Aber man hatte nicht die Grundlage, auf der man sagen konnte, Moment, ARD und ZDF, hier wählt ihr vielleicht den falschen Fokus. Und in so einer Richtung eine Debatte anzustoßen, in der wir jetzt nicht Lösungen vorschlagen oder uns damit auseinandersetzen, wie eine Redaktion organisiert sein sollte, sondern in der wir die Grundlage für die Debatte liefern darüber, was ist die Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen in diesem Kontext, und dann über diese Debatte eine Veränderung entstehen kann.
Wenn wir jetzt mal auf den Datenjournalismus auch allgemein schauen, also wir haben es gerade ein bisschen auch schon rausgehört, viele Medienmacher sind auf jeden Fall fasziniert davon, beschäftigen sich auch jedenfalls punktuell damit. Ist aber dieses Thema Datenjournalismus tatsächlich eins für die breite Masse?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist sicher so, dass über die letzten Jahre auch im deutschen Bereich sich das Thema Datenjournalismus deutlich vergrößert hat. Mein Eindruck ist, dass es im US- und auch im britischen Bereich deutlich mehr Anklang findet. Zum Beispiel auch über das Medium, eben über Social Media, was wir eben auch stark versuchen.
Was man, denke ich, schon auch noch sagen kann, es kommt ein bisschen auf das Thema drauf an und es kommt auf die Daten an, die man verwendet. Ich glaube, mit den Darstellungen wie den Sommerinterviews, aber auch einigen anderen, wir haben uns zum Beispiel Geschlechterverhältnisse in bestimmten Gremien angeschaut, wo man auf einen Blick bestimmte Missverhältnisse sieht, kann der Datenjournalismus etwas nutzen, was dem anderen Journalismus nur eingeschränkt zur Verfügung steht. Und das ist die Kraft der Bilder und die Kraft von Shareability. Es gehen also gute Zitate und gute Fotos, damit kann man Botschaften transportieren. Aber ein interessanter Graph, der einen Punkt macht, den man vielleicht so erwartet hat oder den man eben gerade nicht erwartet hat, der kann bei Social Media eine sehr große Reichweite erzielen. Und deswegen ist Datenjournalismus vielleicht gerade attraktiv.
Geht es auch so ein bisschen darum, also um gefühlte Wahrheiten, die mehr gefühlt als wahr sind, zu entmachten?
Ja, ganz genau. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel, dass nach der Bundestagswahl 2017 alle in den Bundestag gewählten Parteien versprochen haben, dass sie die AfD, die nun neu eingezogen ist in den Bundestag, in der Debatte im Plenum stellen würden. Das haben wir versucht zu überprüfen. Eine Art und Weise, dies zu überprüfen, ist eben eine Untersuchung der Zwischenfragen. Die Zwischenfragen sind eben ein Instrument, das Parlamentariern im Plenum zur Verfügung steht. Und zwar, wenn ein Redner eine Rede hält, dürfen sich andere Parlamentarier mit einer Zwischenfrage melden. Man würde annehmen, dass, wenn man die AfD eben stellen wollen würde im Plenum, viele Zwischenfragen gestellt werden. Unsere Auswertung hat allerdings gezeigt, dass das gar nicht so sehr der Fall war. Gleichzeitig hat unsere Auswertung gezeigt, dass die AfD es auch gar nicht mit ihren Zwischenfragen auf einzelne Parteien, einzelne Fraktionen im Bundestag abgesehen hat, sondern im Prinzip eine Opposition nicht nur gegen die Regierung ist, sondern gegen alle anderen Parteien auch.
Spannendes Projekt. Einfacher Dienst haben uns vorgestellt die zwei der Gründer, nämlich Simon Pfeiffer und Anjo Peetz. Vielen Dank, dass ihr uns heute besucht habt und uns Einblick in eure datenjournalistische Arbeit gegeben habt.
Sehr gerne, Dankeschön.
Danke.
Herr Pähler.
Ja.
So, jetzt
stopp jetzt auf die Stoppuhr.
Ja, meine Daten zeigt dann hier, dass unsere Datenressource abgelaufen ist. Das war's. Eine Stunde was mit Medien. Nächste Woche sind wir zwei im Urlaub. Da haben wir eine kleine Vertretung. Barbara Schöneberger wird an dieser Stelle sein. Sie lädt zu sich nach Hause ein. Wie eine kleine Hausparty. Deutscher Radiopreis wird da vergeben. Und dann melden wir uns in zwei Wochen wieder vom Starnberger See, das Badesteg in Tutzing. Die Tutzinger Radiotage sind da. Wir sind da mit unseren Talenten. Ihr habt euch ja beworben. Ich freue mich schon sehr, was dann da entsteht. Da hören wir uns in zwei Wochen an dieser Stelle wieder. Und Herr Pähler, würde ich sagen. Bis dahin wünschen wir euch ganz entspannt und hocherfreut eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.